beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Evangelisten und Freunde, wir haben uns heute versammelt, um über die erstaunlichste Geschichte überhaupt zu sprechen, die Auferstehung von Jesus.
Das haben wir doch schon alles längst aufgeschrieben.
Und hast du, Lukas, nicht selbst behauptet, du hättest es am gründlichsten getan? Wozu brauchst du dieses Treffen überhaupt?
Wen hast du eigentlich noch eingeladen?
Mein Reisegefährte Paulus ist mal wieder unterwegs, aber er wird sicher bald kommen.
Wozu brauchen wir den denn? Der war doch gar nicht selbst dabei.
Jetzt lass mal. Es kann nicht jeder live dabei gewesen sein, als die Show losging.
Hey, bitte, lass Lukas doch erstmal erklären.
Danke. Es geht darum, dass unsere Berichte zwar im Wesentlichen übereinstimmen, das Grab ist leer, Jesus lebt.
Und er ist zuerst den Frauen erschienen, soweit gut.
Aber in den Details weichen sie voneinander ab.
Ist es denn so schlimm?
Nein, aber es wird Zeit, dass wir mal alles zusammentragen und die ganze Geschichte erzählen.
Aber bitte nur die Tatsachen, die wir eh schon aufgeschrieben haben, ja? Sonst wird es echt ein bisschen zu viel.
Gerne, ich bin eh kein Mensch vieler Worte.
Das haben wir gemerkt. Ich fange dann mal an, okay?
Ja, leg los.
Alles begann damit, dass die Römer das Grab von Jesus versiegelt hatten, dass der Leichnam nicht verschwindet und wir behaupten, er sei auferstanden.
Ah, das weißt du bestimmt, weil du als Externer noch Kontakt zu den Soldaten hattest.
Ja, ich hatte da so meine Quellen. Es waren jedenfalls Soldaten da, die das Grab bewacht haben. Und dann, am Sonntag früh, als Mary und Mary den Leichnam von Jesus mit Pflegecreme behandeln wollten, so wie es sich halt gehört.
Da war es übrigens noch stockfinster.
Als plötzlich ein Engel kommt und mit Getöse und Lichtschau den riesigen Stein wegrollt, den Soldaten muss es vorgekommen sein, wie ein Erdbeben und ein Gewitter gleichzeitig, mit richtig viel Krach und Boom.
Also, ich weiß nur von einer Maria, die da war. Petrus kann es bezeugen, der war auch dabei, als Maria uns genutzt hat.
Tja, also mir hat Petrus die Geschichte ein bisschen anders erzählt, vor allem nicht mit Erdbeben und Blitzlicht.
Wie denn sonst soll der Stein weggekommen sein?
Das ist doch nicht so wichtig. Am Ende war der Stein weg. Das alleine zählt.
Eben genau. Bestimmt ist die andere Maria völlig entsetzt weggelaufen. Ehrlich gesagt haben wir doch alle das Weite gesucht.
So.
Ja. Und der Stein ist doch eh nicht das Wichtigste. Das Grab war leer, ich habe es gesehen. Da konnte ich erst glauben, was Jesus uns die ganze Zeit versucht hatte zu erklären. Er musste vom Tod auferstehen, damit alles Sinn macht.
Aber ein Engel war schon da gewesen. Da sind wir uns doch einig.
Jawohl. Und der hat sich dann fett auf den Stein gehockt. Und dann sind die Wachen einfach so vor Schreck umgefallen.
Komisch. Ich habe hier was von zwei Engeln stehen.
Ich weiß nicht, wo der zweite gewesen ist. Du hast es wohl mit deinen zwei Engeln. Bei deinem Himmelfahrtsbericht hast du nochmal zwei von denen eingebaut.
Wie auch immer, nicht nur die Wachen sind völlig verwirrt gewesen, auch die Damen haben es nervlich überhaupt nicht verkraftet und waren völlig entsetzt.
Klar, die hatten Angst, aber sie haben sich auch gefreut. Immerhin hieß das, dass irgendwas im Gange war.
Johannes, hattest du dazu nicht noch eine Ergänzung parat?
Meinst du das Wettrennen zwischen mir und Petrus?
Oh, du willst doch schon wieder nur angeben, dass du damals gewonnen hast.
Ja, die Jugend.
Nein, ich meine die Geschichte, nachdem du im Grab die Leintücher gesehen hattest.
Ach das, ich habe mich zuerst gar nicht getraut, hineinzugehen, aber dieser Draufgänger Petrus...
Sympathischer Kerl.
Ja, hat wohl nicht mal bremsen können. Er ist geradewegs an mir vorbei mitten ins Grab hineingestolpert.
Lukas sollte die andere Geschichte hören, glaube ich.
Ja, genau, als Maria dem Gärtner begegnet ist.
Ach das war so. Die gute Maria war nicht mit uns zurückgegangen und während sie paralysiert im Park umherirrt...
Wahrscheinlich hat sie Jesus gesucht. Immerhin hat sie ihn auch sehr geliebt.
Jedenfalls kommt ein Typ und sie denkt, das ist ein Gärtner und motzt ihn an. Erst als er sie anspricht, erkennt sie ihn.
Komisch. Da wandert man mehrere Jahre mit jemandem durch das ganze Land, erlebt unheimlich viel mit ihm und nach zwei Nächten weiß man nicht mehr, dass er es ist.
Ja, aber so ist es uns allen gegangen, ob du glaubst oder nicht. Ich finde ja besonders bemerkenswert, dass Jesus nicht zu finden war, sondern höchstpersönlich erschienen ist.
Und ihr habt es Maria erst nicht geglaubt, als ihr es euch erzählt hat.
Wie auch, das ist doch schier unglaublich. Zwei anderen von den Jüngern ist er auch einfach so erschienen, als sie irgendwo unterwegs waren. Aber ihnen haben wir auch nicht geglaubt.
Stimmt, das hast du mir ja erzählt. Ich habe die Emmaus-Geschichte noch ein wenig ausführlicher in meinen Bericht aufgenommen.
Er ist halt kein Mensch vieler Worte. Jesus musste uns dann selbst begegnen, damit wir die Geschichte glauben.
Er hat uns auch ganz schön rund gemacht, dass wir ihn mit eigenen Augen sehen wollten, um das alles zu glauben. Aber er ist uns erschienen.
Inzwischen kann ich das gut verstehen. Thomas, der Zwilling, hat nicht einmal uns, seinen Freunden, geglaubt. Jesus musste uns extra noch einmal für ihn kommen.
Aber er ist uns erschienen.
Na, dem Thomas hat das Anfassen immerhin gereicht. Ihr anderen musstet ihn zusätzlich beim Essen und Trinken beobachten.
Hör mal, ich muss mich hier von dir nicht vorführen lassen.
Ist ja schon gut.
Außerdem musste Jesus noch so vielen Menschen selbst begegnen, damit sie an ihn glauben.
Als er sagte, wir sollen ihn in Galiläa treffen, klang das schon nach einem sehr besonderen Meeting. Und trotzdem haben immer noch Leute an ihm gezweifelt.
Eigentlich erstaunlich, dass überhaupt irgendjemanden unseren geschriebenen Berichten glaubt, ohne Jesus persönlich gesehen zu haben.
Und dann war ja noch dieses Treffen oben am See im Norden. Das war sehr intensiv, vor allem für den neuen Petrus.
Wenn ich richtig informiert bin, endete aber alles im Süden, nahe bei Jerusalem.
Gut, dass wir alles aufgeschrieben haben.
So. Hallo Leute, na? Sorry, die Verspätung. Was macht die Kunst?
Ja, wir haben schon mal angefangen.
Hallo, okay. Herzlich willkommen.
Ja, danke, danke. Ja, soll ich an meinen Platz darüber gehen? Okay. So, ich habe da auch mal was vorbereitet, ja? Ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Das auch ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Amen. Ich denke, die Jugend hat einen Applaus verdient. Fabelhaft. Ich gehe jetzt mal aus meiner Rolle raus, ja, Paulus. Das lassen wir jetzt da an dem Tisch. Paulus hat sich eingereiht in die Riege der Evangelisten. Gut, er hat kein eigenes Evangelium geschrieben und in dem Predigttext, den ihr gerade gehört habt, da hat er das auch nicht so erzählt, wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes das tun, mit Geschichten von Jesus, mit Predigten, die wiederholt werden. Es klingt ein bisschen mehr so, wie man vielleicht ein Bekenntnis formulieren würde. Gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Das ist leicht, das ist einprägsam und es ist, wie er selber ja sagte, das Wesentliche. Und wir erfahren den Grund, warum Paulus das genauso macht. Der Grund ist, um euch zu erinnern, damit ihr feststehen könnt in dem Glauben, den ihr mitbekommen habt von uns durch unsere Predigt. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Der Paulus sagt, dass ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Und ganz ehrlich, wenn es auf diese Gestalt ankommt, dann wird es umso spannender, mal hinzugucken, was ist denn das für eine Gestalt? Wenn wir genau daran festhalten sollen. Was ist also bei Paulus so spannend? Was ist daran so anders als bei den vier anderen Berichten vielleicht? Nachdem er diese bekenntnishaften Dinge gesagt hat, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, da folgt bei Paulus jetzt hier eine lange Liste von Leuten, denen er erschienen ist, die ihn gesehen haben. Der Petrus, hier Kephas genannt, und dann noch andere und sogar der Jakobus, ja toll, aus auch dem, ja, als ob er das irgendwie so hervorheben müsste, irgendwie spannend. Er ist von allen gesehen worden. Das griechische Wort, was hier an der Stelle steht, horau, ist in der passiven Bedeutung gesehen worden, ja. Da bedeutet es mehr sowas wie erschienen. Gesehen worden ist auch mein Hausschlüssel, den ich heute Morgen nicht gleich bei der Hand hatte. Und dann hatte ich ihn gesehen. Aber er lag ja immer da. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Bei dem Erscheinen ist das noch etwas anderes. Der Schlüssel ist ja nicht weg gewesen und dann plötzlich da gewesen. Ja? Erschienen. Gesehen worden steht hier in dem Luthertext. Es meint das Gleiche. Wie soll Paulus, der sich auch in diese Reihe einreiht, zuletzt sagt er hier, ist er auch von mir gesehen worden, wie soll das gegangen sein? Apostelgeschichte 9 berichtet diesen Vorgang sehr detailliert. Lukas beschreibt das, der Paulus auf der Suche nach Christen, die er verfolgen und einsperren lassen kann, dass er nach Damaskus geritten ist. Und ein helles Licht fegt ihm vom Pferd. Und er hört eine Stimme. Warum verfolgst du mich? Und Paulus versteht das gar nicht. Er verfolgt ja niemanden Speziellen, er verfolgt ja die Christen allgemein, weil er einfach überhaupt nichts von denen hält. Im Gegenteil, die sind sogar gefährlich. Und die Stimme sagt dann, ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das checkt er dann schon, der Paulus. Das versteht er. Er verfolgt die Christen und damit irgendwie auch Jesus. Erblindet, weil er geblendet ist, zieht er von dann, setzt sich in sein Kämmerchen, betet. Und dann lässt er sich taufen und vollzieht eine krasse Lebenswende dadurch. Hat er Jesus gesehen? Nee. Er ist eben eine unzeitige Geburt. Ganz gering. In irgendeinem seiner Briefe steht auch davon, dass er also unansehnlich regelrecht gewesen sein soll. Keine Ahnung. Und jetzt frage ich mich, wie hat Paulus dann Jesus gesehen? Naja, ihr müsst euch vorstellen, als fleißiger Tora-Schüler, als jüdischer Bub, ja, hat er das Gesetz und die Propheten studiert. Er hat sich damit intensiv beschäftigt, mit dem Bibellesen. Er ist womöglich dem Wesen Gottes auf diese Weise viel näher gekommen, als jeder der Jünger, die womöglich sogar ihre Hände in die Wunden Christi gelegt haben. Er hat den Auferstandenen vielleicht einfach nur an seinem Wesen wiedererkannt, weil er es wiedererkannt hat aus der Schrift allein. Und der Text sagt es uns ja hier, gestorben nach der Schrift. Auferstanden nach der Schrift. Das alles nach der Schrift. Die unzeitige Geburt, die Jesus nicht haben vor seinem Tod und auch nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt in dieser Zwischenzeit, die Jesus da nicht erleben konnten. Und Paulus gehört dazu. Die sind darauf angewiesen, diese Wiedererkennung auf einer anderen Ebene laufen zu lassen. Ich meine, wir haben es gehört vorhin, selbst die Leute, die Jesus persönlich erlebt haben, hatten ja Schwierigkeiten, das alles zu glauben. Matthäus 28. Da steht er da und predigt wie früher. Einige aber zweifelten, heißt es. Paulus sendet in seinem Brief hier einige Ich-Botschaften, ich habe sie schon angedeutet, ich bin nichts wert, ich bin gering, ich habe sogar die Gemeinde verfolgt. Und jetzt in gnädiger Weise darf Paulus mitmachen, herrlich. Er darf trotzdem mitmachen. Er hatte seine Auseinandersetzungen alle nachzulesen. Aber er darf Evangelium verkündigen. Er darf Gemeinde bauen. Er darf unterwegs sein. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er. Nicht gnädigerweise, weil damals irgendwer hätte entscheiden müssen, ja, du darfst nicht oder so. Das haben die damals, glaube ich, nicht so gehandhabt. Und dann bewährt sich Paulus. Und er sagt hier von sich selbst in dem Text, ich war fleißiger als alle anderen. Boah. Ein bisschen stolz ist der Typ schon, oder? Stolz auf die Gnade, die er erfahren hat. Das, was er eigentlich nicht verdient, hat er bekommen. Ja, er ist akzeptiert worden, hat Frieden bekommen in seinem Herzen mit dem, was er zuvor alles angestellt hat. Und jetzt haut er da so einen Klopper raus. Ich war fleißiger als alle anderen. Ist das der richtige Umgang mit der Gnade? Sich selber auf die Schultern klopfen, schaut her, was ich aus mir gemacht habe. Schaut her, wie wir hier es so schön haben. Klasse, oder? Er hat gar keinen besseren Status erlangt. Er ist nicht fleißiger eigentlich geworden. Paulus, wenn wir ihn angucken von seiner Person her, der war immer schon fleißig. Ja? Der hat immer schon geackert. Der war eifrig, sonst wäre er gar kein Christenverfolger geworden. Aber etwas hat den Unterschied gemacht. Er hat Jesus gesehen. Nicht leiblich, denn das braucht es gar nicht. Das braucht es gar nicht. Wenn du dich mit ihm beschäftigst, wenn du dich mit Jesus und dem, was wir über ihn wissen können, was wir über Gott erfahren können in der Bibel oder im Leben anderer, was wir dort vom Wesen Gottes mitbekommen können, ich glaube, dann werden wir erkennen, wenn uns Jesus begegnet. Ich glaube, dann werden wir das merken, wenn die Gnade uns erreicht. Er ist erschienen. Die Frauen am Grab haben ihn gesucht, aber er war nicht zu finden. Den sie gesehen haben, verwechseln sie mit einem Gärtner, mit einem Wanderer. Keine Chance. Du kannst Jesus suchen. Und er sagt in der Bergpredigt, suchet und ihr werdet finden. Aber in dem Fall hat es nicht geklappt. Es gibt da dieses Wort in Hesekiel 29, wenn ihr mit ganzem Herzen sucht, mit dem ganzen Herzen, das meint nicht nur ein romantisches Gemüt, so, sondern das meint auch den Verstand, den Willen, das ganze Leben. Damit wir feststehen können, damit wir spüren, das ganze Leben, ja, dass wir spüren, worauf wir stehen, worauf wir gebaut sind. Mit diesem ganzen Herzen, auch mit dem Verstand, suchen und dann finden. Die Frauen hatten nicht die Schrift im Kopf, Hosea oder wo das steht, mit den 3 Tagen wieder auferstehen. Nein, nein, das haben die Frauen nicht im Kopf gehabt. Unsere Gnade ist es, dass wir viel, viel lesen können. Unsere Gnade ist es, dass wir hier sitzen dürfen, uns austauschen dürfen, wenn wir nachher Abendmahl feiern, dass wir einander dienen können, ein Wort zusprechen können, füreinander beten können. Das ist die Gnade, unter der wir leben. Nicht die eine Gnade, Rechtfertigung und so, Römer, ne? Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine damit die Gnade, dass wir sein dürfen, für den anderen da sein dürfen. Von ganzem Herzen hat Jesus uns gedient und jetzt als Auferstandener will er uns ein neues Herz schenken. Das ist ein Geschenk. Und es wäre eine vertane Chance, dieses Geschenk nicht anzunehmen. Ein neues Herz. Mach dich vertraut mit Jesus auf jede erdenkliche Art, wie es nur irgend geht. Glaube nicht, dass du schon alles verstanden hast, denn dann hast du es begraben und versiegelt. Das Grab ist aber offen und Jesus begegnet dir. Du wirst ihn womöglich nicht finden, wenn du ihn suchst, aber er erscheint dir. Und das ist die Ostergnade. Amen.